ARD Sounds.
Grüß Sie, mein Gast heute ist Günther Maria Halme, der Schauspieler. Herr Halme, wir lieben das Leben, heißt der Film, den Sie zuletzt gedreht haben. Würden Sie das auch von sich selber sagen?
Ja, eigentlich immer mehr, je älter ich werde, erstaunlicherweise, weil je älter ich werde, habe ich das Gefühl, ich habe das Leben mehr im Griff, ich durchschaue es mehr, ich durchschaue die Menschen mehr, ich durchschaue die Dinge mehr, wo man manipuliert wird, ja. Und ich fühle mich eigentlich sehr souverän. Das Einzige, was mir abgeht, ist, die Zukunft geht mir aus.
Stefan Parisius im Gespräch mit
Günther Maria Halmer. Entspannt und frei von falschem Ehrgeiz.
Schön, dass Sie da sind. Wo Sie sagen, immer mehr genießen Sie das Leben. Weil wenn man Ihr Buch liest, die Autobiografie, ja, kriegt man den Eindruck, dass Sie als junger Mensch doch eher ein Haderer waren.
Ja, lange Zeit ein Haderer. Erstens mal muss man sich ja selbst finden, das ist ja schwierig. Man muss seinen Beruf finden, man muss seinen Partner finden, man muss sich im Beruf durchsetzen. Man weiß nicht, wie man das macht. Man ist ehrgeizig, man will es wissen, aber wie? Man hat Krach mit Leuten, man wird mal wieder korrigiert. Die Ehefrau sagt, mach, was hast du denn wieder gemacht? Wieso legst du dich da an mit dem? Also es waren schwierige Zeiten, schon allein bis ich überhaupt zur Schauspielerei kam, war es schon schwierig.
Waren Sie wirklich so ein selbstzerfleischender Haderer oder war Ihnen einfach alles nur wurscht oder war es Protest?
Nee, selbstzerfleischend kann ich jetzt nicht sagen, aber es war natürlich eine permanente Suche und in einem Irrgarten und ich habe mir ständig die Nase irgendwo angeschlagen, weil ich wieder einen falschen Weg gegangen war und zurück wusste ich auch nicht, wohin, also wo ist der Ausweg? Wo geht es zu dem Ziel, was ich mir gewünscht habe? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß irgendwas, ich habe so ein bisschen so Schicksalsgläubigkeit gehabt, irgendwas steht noch an, das ist es noch nicht, was ich jetzt da hatte. Und da bin ich halt doch sehr lange geirrt und erst auf der Schauspielschule mit 24 wusste ich, ja, jetzt bin ich zumindest mal in einem richtigen Beruf angekommen.
Bis wir da auch ankommen, wollen wir noch ein bisschen über das davor natürlich sprechen. Gerne. Sie schreiben in Ihrem Buch von einem wichtigen Ereignis, Erlebnis in einem Zeltlager von US-Soldaten, als Sie 8 oder 9 waren.
Ja, das stimmt. Das war die Zeit, da wo die jungen Kinder, man wird gewesen, 1948 oder 47, ich war so 5, 6 Jahre alt, wurden wir in so ein Zeltlager am Simsee gesteckt, das mit so großen amerikanischen Zelten und wurden sozusagen umgeschult. Ja. Die Kinder der Nazi-Generation wurden sozusagen neu programmiert, wenn man so will. Und wir haben das amerikanische Leben da kennengelernt. Wir mussten immer stramm stehen, wenn die amerikanische Flagge hochgezogen wurde. Die Hymne ist mir heute noch im Begriff. Ich habe mich auch immer damals gewundert, die Flagge wurde so dreieckig zusammengelegt, also nicht viereckig, sondern so dreieckig. Und wir mussten da stramm stehen am Abend, wenn sie eingezogen wurde, am Morgen, wenn sie aufgezogen wurde. Und wir haben dann also das amerikanische Way of Life da kennengelernt, durften aber auch am Baden und durften spazieren gehen und also mit der Gruppe und so weiter. Und da habe ich irgendwie mit einem gestritten, der hat also ich kann mich noch nicht mehr ganz genau, aber es war etwas Harmloses. Der hat irgendwie mein Bett zerwühlt, dass ich irgendwie perfekt sein musste. Und da habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen. Das war damals die übliche Strafe, nicht, dass man gerankelt hat. Und dann hat man jemanden in den Schwitzkasten genommen, das heißt den Arm um den Hals. Und dann hat man gesagt, gibst du auf? Und wenn er gesagt hat, ja, dann hat er gewonnen. Ja, und das habe ich gemacht und dann kam eben der Gruppenführer und hat mich eben angezeigt, dass ich da körperlich tätig wurde und aggressiv. Und dann wurde ich vor dieses Gericht gestellt, so ein Lagergericht. Und das ist mir noch tief in Erinnerung, weil ich mich sehr, sehr geschämt habe. Und ich fand es ungerecht, weil ich mich im Recht fand. Und das ist mir dann im Laufe des Lebens häufig vorgekommen.
War Gerechtigkeit und Recht haben auch einen Punkt in den Auseinandersetzungen mit Ihrem Vater?
Ja, bei meinem Vater war es was anderes. Mein Vater, der war ja sehr ehrgeizig und hatte wie so eine Eiskunstlauf-Mami, hatte mit mir da irgendwas Intellektuelles vor und hatte eine vollkommen falsche Vorstellung von meinen Fähigkeiten. Er hat sich irgendwie eingebildet, sei intellektuell, also ganz hochstehend. Das war ein Fehler. Ja, und das war eigentlich mein Problem, diesem Druck, den der Vater da ausgibt, wegzukommen.
Wollten Sie denn ihm letztlich alles recht machen und sind dann dran gescheitert an den Ansprüchen oder wollten Sie rebellieren gegen ihn?
Nein, nein, rebellieren war gar nicht. Ich wollte es überhaupt immer recht machen. Das ist ja sehr erstaunlich. Ich war nie ein 68er, ein Revoluzer. Ich wollte eigentlich es gut machen und es klappte nie. Es war immer falsch.
Dann war die Situation die, kein Abi.
So ist es.
Keine Banklehre.
Nix.
Ärger beim Bund.
Ja.
Hotelfachschule.
Ja.
Auch nicht ganz groovy bis nach Paris und wieder geflogen, also rausgeflogen da aus Hotels. Haben Sie insgesamt vielleicht damals ein Problem mit Autoritäten gehabt?
Das habe ich wahrscheinlich immer noch. Also das ist etwas, was also automatisch bei mir klingelt, wenn irgendjemand vielleicht mir einen Befehl geben würde oder in einer Art und Weise mich zurechtweisen, da gehe ich einen dicken Hals.
Aber wie ist das als Schauspieler? Da muss man sich doch auch den Regisseuren unterordnen.
Naja, das tue ich selten.
Ach so, müsste man eigentlich. Muss man
also. Naja, unterordnen, das finde ich allein, diesen Ausdruck finde ich schon sehr unangenehm. Nein, gar nicht unterordnen, bestenfalls zusammenarbeiten. Ja, und mit guten Regisseuren habe ich das nie ein Problem. Von Unterordnung findet gar nicht statt, sondern da finden Gespräche statt und sagt man, denkst du so und ich denke so. Naja, und dann wird argumentiert und dann macht man das so. Unterordnen kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, es sei denn, er kann es mir genau erklären, warum er diese Situation so haben will, aus künstlerischen Gründen sei das notwendig. Dann mache ich das gerne. Aber einfach nur die Hierarchie bedienen, das ist der Regisseur und ich habe zu folgen, das kommt gar nicht in Frage, da drehe ich dich lieber ab.
1:1 der Talk mit Günther Maria Halmer, also known as AK, heißt sie immer, Charlie aus den Münchner Geschichten, der mit 23 vor der Entscheidung stand, nach Kanada auszuwandern. Mit 22?
Ja.
Na gut, mit 22. Sie werden es ja wissen. Was war die Motivation?
Flucht. Flucht vor sich selber, Flucht vor der Kleinstadt, Flucht vor den Lehrern, Flucht vor der ganzen Erwachsenenwelt, die mir immer eingeredet hat, dass ich nichts tauge und wahrscheinlich den Weg zur Hölle angetreten habe. Man nennt das ja irgendwie, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, gibt es ja irgendwie so einen Satz. Ich hatte ja immer wieder gute Vorsätze. Dann habe ich mir eben gedacht, und das, glaube ich, war der klügste Gedanke, den ich jemals hatte, ein heller, ich muss wohin gehen, wo mich niemand mehr beeinflussen kann, wo ganz anders gedacht wird, wo eine andere Welt, eine andere Gedankenwelt herrscht. Und lass mich dann neu programmieren, inspirieren, was auch immer.
Das war an dem Punkt, wo Sie mit praktisch allem vorher gescheitert waren.
Ja, das war die endgültige Niederlage vor dem Leben.
Wie finanziert man dann so eine Reise allein schon? Hat es dann doch nochmal eine Geldspritze vom Vater gegeben? Oder?
Ja, das war gar nicht so schlimm. Also die Kanadier haben damals, das wird jetzt nicht so gemacht, aber damals war es, die hatten damals Sehnsucht nach jedem Fremden, der ins Land kam. Ja, also Deutsche besonders, junge Menschen einfach, und da musste ich keine besondere Begabung haben, da musste ich kein Geld, im Gegenteil, die haben sogar gesagt, sie finanzieren die Reisen vor, wenn man das wollte, und man hat das dann pro Dollar im Monat zurückzahlen können, also die waren da sehr großzügig, die haben das gefragt, wollen sie, dass wir es finanzieren oder wollen sie das selber zahlen, sodass also die Reise schon mal weggefallen ist. Mein Vater hat mir 1.000 Mark gegeben, weil er froh war, dass sein Sohn irgendwas macht Vernünftiges. 1.000 Mark war damals sehr viel Geld, aber in Kanada war das 4:1. Da war der kanadische Dollar 4,20 Mark. Mhm. Ja. Dann kann man sich vorstellen, waren das plötzlich nur noch $250. Und dann muss man ja im Schiff, muss man auch Geld dem Steward geben, um sie nicht zu blamieren, sonst werden die ja sauer. Also Trinkgeld auch noch, so dass ein $200. Na gut, und das war schon der erste Zwang, dass ich mir nicht erlauben konnte, jetzt wieder so ein bisschen Playboy zu spielen, was ich mir in Europa, also in Paris und Deutschland leisten konnte, sondern da war plötzlich weit weg die Heimat und ich musste schon sie Geld verdienen.
Naja, es war ja auch als Auswandern angelegt, es war ja nicht als Urlaubsreise angelegt.
Nein,
sondern
so ist es.
Jetzt ist Auswandern nach Kanada eins,
ja.
Aber dann fast im nördlichsten Zipfel direkt neben Alaska, zwei Jahre als Arbeiter in einer Asbestmine, Malochen ist ja noch ein anderes.
Ja.
Wie passiert das?
Ja, das sind eben das, was ich im Buch finde, ganz interessant fand und auf dem Rückblick interessant, weil ich fand das ja, wie ich das erlebt habe, eigentlich alles ganz normal. Ja, da bin ich jetzt da und dann muss ich arbeiten und haben die mich dahin geschickt. Rückblickend weiß ich, dass das sicher ungewöhnlich war. Es ist so, man ist also in so einer Stadt wie Edmonton, wo ich auch durch Zufall, weil einer von der Bude, der mit mir im Schiff in der Kabine war, gesagt hat, komm mit mir mit, ich habe Verwandte in Edmonton und die können dir weiterhelfen. Also fährt man da mit, weil ich eh nicht weiß, was ich soll. Und dann fährt man nach Edmonton, dann merkt man, das ist ja eine Wildweststadt, also mit meinem Hotelfachwissen unbrauchbar. Aber da muss man eben Geld verdienen und dann sagen die, das Arbeitsamt sagt, gehen Sie Chamber of Mine. Da wird Arbeit vermittelt in den Norden Kanadas. Dann bin ich da hingegangen mit einem dunklen Anzug, weil wir als Deutsche glauben, in einem Vorstellungsgespräch zieht man sich sauber an mit Anzug und Krawatte. Was natürlich ein Witz war, weil da hätte man mit einem karierten Cowboyhemd und Jeans und offenen Boots hätte man da auch hingehen können, was alle eben dann gemacht haben. Ja, und dann haben die mir irgendein Ticket in die Hand gedrückt. Und dann bin ich irgendwo geflogen und landete irgendwo. Und das fand ich spannend.
Also es ist Ihnen alles so passiert.
Das war mir passiert und ich wollte das auch.
Das ist passiert.
Ich wollte, dass mir das passiert. Es gibt ja so einen Spruch, habe ich auf der Schauspielschule gelernt. Das ist ein arabisches Sprichwort. Das heißt, wenn dein Ross ist gescheiter als du selber, der Reiter, so lasse dem Rosse die Zügel und halte dich nur im Bügel. Und so habe ich mir gedacht, so mache ich es mit dem Leben.
Und sind dann also gelandet in der Mine?
Ja.
Das klingt jetzt nicht so gesund als Bestmine.
Ja, das sagt jeder hier. Und Bayerischen Rundfunk hat mal einen Film mit mir gemacht, der hieß Lebenslinien. Und da bin ich eigens noch einmal nach Kanada zu diesem Bergwerk gefahren, das inzwischen eben aus diesen Gründen geschlossen war. Und das wurde dann gesendet und plötzlich haben sie ganz viele gemeldet, die alle da gearbeitet haben. Und haben sich bei mir gemeldet und waren auch in Kassia. Also ich habe manchmal den Eindruck, es ist ein bisschen wirtschaftliches Interesse,
da so ein Wirbel zu machen. Es ist auch die Frage, in welcher Form dann das Asbest und so weiter. Ja. Also Ihnen geht es jedenfalls gut. Ja. Die 40 Grad, wie kalt sind...
Ja, fast.
Wie kalt sind 40 Grad unter Null?
Ja, sehr kalt, aber auch das ist aushaltbar. Da wird ja immer noch gearbeitet in Alaska und überall. Man zieht sich halt dementsprechend an. Man muss nur aufpassen, man friert ja nicht. Also es ist erstaunlich, man friert nicht, sondern die Luft ist ganz trocken. Die Indianer haben ja so Mokassins an, das kann man durch den Schnee gehen, der wird nicht einmal nass, hat man den Eindruck. Ja, ja, da muss man sich halt sehr stark anziehen, weil es kann passieren, dass man plötzlich sagt, sag mal, du hast eine ganz weiße Nasenspitze oder deine Ohren werden oben ganz weiß, du musst schnell ins Innere gehen. Also man merkt zum Teil gar nicht, dass man eventuell gerade was abgefroren hat.
Okay, muss man zwei Jahre auch erstmal durchhalten. Ja. Was war dann der Punkt, nach zwei Jahren zu sagen, ne? Jetzt machen wir Rolle rückwärts und doch wieder nach Deutschland
zurück? Ja, naja, das hat mit Heimweh auch zu tun. Sie dürfen nicht vergessen, trotz allem dieser Freiheit. Man hat ja eine große Freiheit in so einem Camp. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo man sagt, ach, ein Hilfsarbeiter. Ja. Sondern das ist man ein freier Mensch. Man arbeitet seinen Job, man macht seine Sache. Keiner kümmert sich um einen. Keiner sagt, du bist toll oder du bist nicht toll. Das ist kein Thema. Man macht seinen Job und man hat viel Gelegenheit nachzudenken. Und ich hatte gedacht, solange ich nicht weiß, was ich werden will, solange werde ich Geld verdienen. Das war richtig. Ich habe derzeit ungefähr 500 Dollar, kanadische Dollar im Monat sparen können, was gut war, ne? 2000 Mark. Und habe dann zum Teil, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich es nur ausgehalten. Ich hatte einen, wo andere vielleicht so ein Playboy-Girl als Pin-Up an die Wand nagelt, hatte ich einen Porsche an die Wand genagelt. Und ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich möchte mir einen Porsche kaufen und wenn ich jetzt noch weiter arbeite, dann kann ich mir das leisten, dann kann ich mir die Reifen leisten und so weiter. Und das hat mir sehr über die Zeit geholfen.
Haben Sie jemals einen Porsche gefahren später?
Ja, aber dann erst schon, da war ich also schon über 40.
So,
also.
Jetzt hatten Sie sich aber dann gefunden plötzlich.
Ja.
Und auf einmal war auch der Berufswunsch klar.
Ja, der wurde klar, weil wir saßen ja immer in so einer riesigen Kantine und da waren ja die unterschiedlichen Nationen, saßen ja immer zusammen. Wir saßen eben dann die Deutschen zusammen, es waren ja nicht wenige Deutsche da. Erstaunlicherweise, die Deutschen findet man überall und in den geheimsten Winkeln meint man, jetzt bin ich allein, dann kommt ein Deutscher um die Ecke, so war das auch da. Und da saßen immer Österreicher und Deutsche zusammen und dann kamen ihm die kühnsten Ideen, weil man natürlich jeder wusste, er will da nicht bleiben, sondern nur Geld verdienen. Einer hat gesagt, geh mal Krokodil jagen, das habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich das will. Ich wollte es nicht, nur Österreicher aus Bregenz hat gesagt, ich werde Schauspieler und das hat mich fasziniert. wie ein Komet ist das in mein Gehirn geschossen, dass man das ja machen kann. Das ist ja nicht so, das sind ja nicht nur Menschen, die sozusagen in Hollywood auf die Leinwand projiziert werden, sondern man kann das ja machen.
Und dann war das klar, Sie wollen Schauspieler werden. So ist es. Und damit war der Grund für den Aufenthalt in Kanada auch gegenstandslos.
So ist es.
Zurück, Schauspielschule Falkenberg, ja. München, Aufnahmeprüfung. Ja. Der erste Versuch, nie vorher sowas gemacht.
Arne
der Jüngste.
Der Älteste.
Damals
der gerade Älteste. Noch aufgenommen.
Haben Sie das damals gespürt, dass das jetzt so ein schicksalshaftes, traumatisches Erlebnis ist? Oder?
Ja, ich war ja dann schon wieder durch dieses Rosenheim und durch meine Eltern und durch meine Verwandten war ich ja schon wieder ein bisschen mein Selbstbewusstsein wieder zur Asche verbrannt. Ich habe gedacht, das war ja ein Schwachsinn, was ich mir da in Kanada eingebildet habe. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Das geht ja nur, weil ich in diesem Camp war. Diese Gedanken können ja nur da entstehen in dieser merkwürdigen Welt. Aber sobald man wieder in der normalen Welt draußen ist, wo die Menschen vernünftig sind, geht's nicht.
Aber die Prüfung dann lief offensichtlich nicht schlecht.
Die war nicht gut, aber die haben mich aufgenommen wegen meines
Gesangs.
Nein.
Warum nicht?
Ich war nicht gut, ich war ganz schlecht, die haben mich immer abgebrochen, also das kann ich wirklich bestätigen. Sie haben mich 10 Sätze sagen lassen und ich sage danke. Nein, aber ich glaube, sie waren fasziniert von meinem Lebenslauf.
Okay, wurde davon, Sie mussten auch singen während der Prüfung.
Ja, I've stayed around, I've played around in this old town too long. Das war der einzige Song, den ich noch
Wie war die Aufnahmebestellung? Sie mussten als
singen, Frau? Singen Sie und tanzen Sie und dann kam eine andere Stimme, tanzen Sie wie eine Frau. Mhm. Und das war furchtbar. Ich war ja sowieso durch den Wind, weil wenn Sie mal als ein junger Mann auf eine Bühne gestellt werden, dass Sie anleuchtet und Sie als Einziger und unten sitzen Menschen mit preußischen Stimmen, die man nicht sieht, die nur immer die Stimmen hören und Sie sind ganz allein, nackt sozusagen, auf der Bühne und dann sagen die, machen Sie mal.
Machen Sie mal. Und dann fiel Ihnen dieses Lied eben ein. Was war das für ein Lied?
Das war ein alter Song, ein Country-Song, den ein Kollege, ein kanadischer Kollege mit mir immer gesungen hat, der hat mir das immer vorgesungen. Das ist irgendwie so ein I've stayed around, I've played around in this old town too long.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius. Im Gespräch mit
Günther Maria Halmer. Mit Charlie fing es an.
Das stimmt wahrscheinlich, die Vermutung, oder? Dass Sie bis heute noch am häufigsten auf Ihre allererste Fernsehrolle den Charlie
auf alle Fälle in Bayern,
aus der Medien-Geschichte angesprochen. Wie findet man das 40 Jahre danach?
Inzwischen gut. Zu Beginn meiner Karriere, wenn man so will, war es ein bisschen nervig, weil erstens mal viele Menschen den Charlie eben sich überlegen gefühlt haben und haben mich dementsprechend behandelt. Hey Charlie, setz dich her, geh weiter und so. Also man wurde ein bisschen kumpelhaft angequatscht, was mir nicht so lag. Aber jetzt, nachdem es so lange ist, hat mir jemand geschrieben, in Münchner Gruppe, die Charlie-Fans, die wollen, dass da irgendwo auf der Corneliusbrücke sogar ein Denkmal vor den Charlie steht. Dann merkt man, das muss ja offensichtlich tief reingehauen haben.
In die Dabei Menschen. Haben Sie die Rolle am Anfang ja gar nicht haben wollen, oder?
Ja, naja gut, man darf nicht vergessen, damals war das Fernsehen, das Vorabendprogramm nicht unbedingt karrierefördernd. Das war ja nicht harmonisiert Deutschland, sondern da war jedes Bundesland hatte sein eigenes Vorabend. Das wirklich ernsthafte Fernsehen begann erst um 19:45 abends. Mhm. Da wurden die ernsthaften Schauspieler eingesetzt. Das andere war mehr oder weniger eine Fülle für Werbefernsehen. Und insofern habe ich gedacht, zu Beginn meiner Karriere, ich habe da einen Kammerspiel schon gespielt, da will mich jemand da in so einem Fernsehfuzzi da machen, so ein Vorabendfuzzi, dann wusste ich sofort, das ist nicht förderlich.
Mhm. Ja. Also der Fernsehfuzzi war ein gewisser Helmut Dietl.
Ja, der Helmut Dietl war ja auch, das war ja auch sein erstes Fernsehen und der Helmut Dietl war ja immer ein sehr zurückhaltender Mensch, aber doch ein bisschen sehr, ja, hat sich auch versteckt hinter großem Gehabe, hatte also seine Füße am Schreibtisch liegen, wer die mich hat kommen lassen, hat mich auch ein bisschen warten lassen. Der war sogar jünger als ich, nicht? Lässt mich dann warten. Also er hat mich schon, das Machtspiel hat er schon begriffen gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ich, und wie eine Geste des Geschenkes hat er gesagt, vielleicht sind Sie der Richtige, weiß es noch nicht und so. Und dann habe ich gedacht, dann kam bei mir wieder der Widerpost raus, so wie mein Buch ist. Und habe gesagt, na, du Arrogantheit. Das ist mir wurscht, ob du mich willst oder nicht. Ich mag's ja eh nicht. So habe ich es mir also vorgestellt gehabt. Und das hat offensichtlich auch den Ehrgeiz vom Helmut Dietl. Er hat ja dann, deshalb konnte er sehr hartnäckig sein. Das hat ihn, glaube ich, auch sogar sehr heizt, dieser Widerspenstige von mir. Mhm. Und dann kam er eben, hat mich mehrfach immer wieder, und dann war ich natürlich auch fasziniert von ihm. Er war ja ein sehr hochintellektueller Mann, ein Bayer, wie ich ihn mir eigentlich immer gewünscht habe. Eben kein Lederhosen-Bayer, sondern fast ein Marcel Proust in München. Ja.
Das ist aber, das hätte ihm gut gefallen jetzt, glaube ich.
Ja, das war er auch. Er hat auch fast so ausgesehen.
Also er hat sie rumgekriegt.
Er hat mich rumgekriegt mit der Therese Giese halt.
Als Argument, die auch mitgespielt hat. Und die kannten sie von den Kammerspielen. Das war ein Ritterschlag für die Serie.
Ja, Therese Giese war natürlich, das war sozusagen die Göttin. Und man hätte nie für möglich gehalten. Der Helmut Dietl hat es eben geschafft. Und dann habe ich natürlich gedacht, dann kann es gar nicht mehr so seicht sein.
Wir spielen 74 inzwischen. Sie sind da schon mit ihrer Frau zusammen.
Ja.
Das ist natürlich eine Geschichte, die Sie kennengelernt haben, auch als Schauspielerin in Oldenburg am Theater. Dann haben Sie eine Party gemacht zur Fernsehpremiere, schreiben Sie alles in Ihrem Buch Fliegen kann jeder und haben gewartet, was passiert, und es passiert gar nichts.
Ja, eben, das ist ein bisschen ernüchternd, wenn man dann also fast ein ganzes Jahr lang sich mit dieser Figur beschäftigt und Tag und Nacht da mit dem Helmut Dietl, dann waren wir ja wirklich involviert, komplett. Dieser Charlie stand immer zwischen uns, nicht zwischen uns, sondern mit uns. Und wir waren ja sozusagen seine Eltern. Er war der Vater, ich war die Mutter, wenn man so will.
Aber es hat offensichtlich tatsächlich einige Zeit gedauert, bis die Sendung richtig eingeschlagen hat.
Ja, das ist erstaunlich. Cool. Ich meine, so eine Vorabendserie, das schlägt ja nicht von vornherein ein. Das ist mal neue Serie, Bayern, nichts Besonderes. Und das ist dann schon ein bisschen ernüchternd, wenn man mit dann also, ja, das war's, danke, weiter. Und jetzt weiter im Programm, heute Abend ist was Tolles, heute Abend ist der Handschuh oder irgendwas, ja.
Aber dann nach ein paar Wochen?
Ja, das dauerte so 3-4 Wochen und plötzlich ging das Telefon, Journalisten wollten mich sprechen und plötzlich, ich war ja total überfordert von dieser Art von Interesse mit einem Schlag. Ich ging dann plötzlich in die Fußgängerzone. Am Anfang bin ich mal in die Fußgängerzone in München gegangen, um zu sehen, wird da irgendwo eine Reaktion bei irgendwelchen Menschen, die da irgendwas, nein, fremd an mir vorbeigegangen, und plötzlich war ein Hammer. Und dann nach dem langen Weg nach Sacramento war es ganz aus. Da war plötzlich.
Das war die letzte Folge.
Nicht die letzte Folge.
Das ist die mit den Pferden unterm Siegestor.
Ja, so ist es, ja.
Wo sie
da war es plötzlich aus.
Da war es aus.
Da war es aus. Und das ist auch jetzt noch so. Also mich haben Leute angesprochen, die sind 50, die spielen den langen Weg nach Sacramento nach. Ja, und haben sogar die Texte auswendig gelernt.
So, aber dann, war es aus. Aber das war dann auch wieder nicht recht. Dann haben Sie jede Menge ähnlicher Rollen abgelehnt.
Ja, das war
schon mutig eigentlich, wenn jemand dann gerade anfängt, Familie zu
gründen. Ja, und auch
Kinder
hat.
Eben.
Ein Kind, ja. Damals hatte ich noch eins, dann waren zwei. Ja, natürlich ist das mutig, aber der ganze Beruf verlangt ja ein gewisses Maß an Unvernunft. Ich meine, wenn ich daran denke, was meine Eltern gemeint haben, ja, weißt du, wie viele stellungslose Schauspieler es in Bayern gibt oder in Deutschland? Tausende. Und du, diesen festen Glauben musst du haben. Ja, das gibt aber auch welche, die arbeiten, und ich werde zu denen gehören. Das musst du einfach glauben.
Ihre Mutter hat die Münchner Geschichten, glaube ich, nicht mehr.
Nee, leider nicht mehr. Die starb vorher. Das hat mich schwer mitgenommen. Nicht nur, dass sie gestorben ist, aber dass sie es nicht erleben konnte, weil das hätte ich ja wirklich gewünscht.
Und ihr Vater?
Der hat sie erlebt. Aber mein Vater war ja streng katholisch. Ich weiß nicht, ob er den Charlie überhaupt mochte. Der war höchstens glücklich, dass ich jetzt nicht irgendwo im Gefängnis gelandet bin. Also,
nicht mehr auf der Tasche gelegen haben.
Ja.
War dieser Erfolg, den Sie da dann hatten, auch der Auslöser, sich aus festen Theaterensembles zu verabschieden?
Ja, der Erfolg war natürlich hilfreich, weil ich wusste, ein Fernsehspiel werde ich sicher kriegen. Und da die Gagen ja am Theater nicht so toll waren und man eigentlich da ist die Hierarchie sehr stark, nicht? Also man kann dann, wie ein Angestellter, erfährt man dann am schwarzen Brett, was für eine Rolle man zu spielen hat im nächsten Stück, und dann schaut man nach und stellt fest, wo ist denn meine Rolle? Wo ist denn die Figur? Und dann merkt man, die hat ja nur 10 Sätze, und dann sagen die, ja, aber sie haben einen Vertrag, sie müssen das spielen. Und dann ist natürlich schon die Lust, also dann wieder der Wiederboss,
wieder
sagt, das mache ich nicht mit. Also am Theater ist die Hierarchie sehr stark, natürlich.
Und mit dem Rückenwind dann eben Sind Sie tatsächlich aus den festen Ensembles?
Wenn ich raus und mit dem Rückenwind habe ich gedacht, na, ein Fernsehspiel werde ich kriegen.
Und oh ja, wenn man sich ja heute anschaut, über 150 Filme.
Ja, offensichtlich, ja.
Unfassbar. Ja, und abgesehen davon freuen sich heute wahrscheinlich jedes Mal, wenn die mich nach Geschichten wiederholt werden. Wahrscheinlich waren das damals alles Verträge mit Wiederholungshonorar.
Nein. Nicht. Nicht mal der Helmut Dietler hat Wiederholungshonorar gekriegt.
Geht irgendwas noch in Ihnen vor, wenn Sie die Titelmelodie hören?
Schon? Ja, da geht es einiges. Ja. Auf alle Fälle ist es wie so bei Musik, wo man plötzlich jung wird, wie zuvor bei I've Stayed Around. Ich meine, die Musik schafft es ja, einen zurück zu beamen.
Richard William Palmer James.
Ja, genau, den kenne ich noch.
Echt? Hat es den gegeben?
Den hat es gegeben. Der hat, Richard William Palmer James. Der Helmut Dietler hat sogar mal gewollt, dass ich glaube, der hat sogar noch das Tonband. Eine Melodie gab es. I love my jeans is so. Und das hat er komponiert und ich habe es gesungen. Der Helmut wollte, dass ich das singe. Und irgendwie hatte meine Stimme zu kräftig. Und dann hat der Palmer James dieses Lied gesungen. Bei Charlie's Jeans gibt es ja das Lied I love my jeans.
In diesem Fall gibt es die Titelmelodie. Münchner Geschichten.
Ja. Da bom, 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 bom.
Dirigieren es bis heute mit, wenn es läuft.
Ja.
Da ist es bei vielen bestimmt gleich wieder der Film losgegangen, ja. Weil das ja wirklich so, so prägnant war, die Titel aus Münchner Geschichten, in denen Günther Maria Halmer als Charlie dann reüssiert hat. Und aus dem einen Film, von dem Sie gemeint haben, den kriegen Sie dann auch, sind also, ich glaube, 150 steht bei Wikipedia inzwischen geworden.
Ja, offensichtlich, ich habe keine Ahnung mehr, ich kenne die meisten Filme, also es sind nicht so viele, an die ich mich erinnere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber an sich ja doch an die, wo Sie international so viel gespielt haben,
ja.
Und in diesen Hollywood-Produktionen als Deutscher besetzt worden.
Ja.
Wie nah kommt man denn, wenn man da als Deutscher in so ein Team reinkommt, wie nah kommt man da diesen ganz großen Stars wie Meryl Streep, Omar Sharif, Ben Kingsley? Mit
denen unterschiedlich. Also Ben Kingsley, der war damals auch ein Anfänger.
Das war Gandhi.
Bei Gandhi. Ja. Also den haben sie, nachdem viele Stars diese Rolle abgesagt hatten, hat er, als der war im Royal Shakespeare Theater, haben sie ihn da besetzt. Und das war natürlich eine heikle Geschichte, weil die Inder natürlich sehr misstrauisch waren, ob die Engländer ihren Gandhi, ihren heiligen Gandhi richtig in Szene setzen. Und deswegen hat man den Ben Kingsley eigentlich sehr vorsichtig immer behandelt, hat ihn versteckt. Mhm. Der sollte sich nicht blicken lassen, der sollte jetzt nicht, dass die sagen, der hat schon wieder auf neue Freundin oder so etwas, sondern dass man ihn gar nicht sah. Der kam immer nur zum Drehen und verschwand wieder ins Privatleben, in seine Suite. Und
aber mit Omar Sharif immerhin haben Sie gespielt?
Mit Omar Sharif habe ich Schach gespielt und der war natürlich, hat was anderes an sich. Das war Russland und Russland zur Zeit 1985 war ja noch kommunistisch und es gab den Eisernen Vorhang und wir waren eingesperrt in einem engen Umfeld, mit engen Hotels und wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. Also normalerweise in London hätte ich den Omar Sharif nie zu Gesicht bekommen. Der hätte nicht mit mir Schach gespielt, weil da wäre der irgendwo eingeladen gewesen in ein Dorchester Hotel. Ja. Aber in diesem Russland, wo es draußen kalt war und man nicht wusste, was man machen sollte, hab mal dann Schach gespielt.
Das war Peter der Große. Schön, finde ich, wie Sie schreiben, in Ihrem Buch Fliegen kann jeder, die Begründung, warum er Schach gespielt hat mit Ihnen.
Ja, weil er eben ein berühmter Zocker war. Er hat ja, also der war, glaube ich, sogar mal Weltmeister im Bridge. Und er war ein Backgammon-Spieler. Und ich wollte mit ihm Backgammon spielen. Er hat gesagt, nee, das spielt er mit mir nicht. Das sei ich ihm so hoffnungslos unterlegen, hätte sogar schon mal ein Buch geschrieben über Backgammon.
Großartig. Und von Meryl Streep, die hat Ihnen mal die Telefonnummer zugesteckt.
Die hat mir die Telefonnummer gegeben, das klingt jetzt so.
Sophies Entscheidung war dieser Film.
Es war eine Sophies Entscheidung, ja, da spielte ich natürlich, das war auch etwas, wo ich natürlich nie auf Augenhöhe mit den Großen zusammenkam. Ich wurde zugeholt, man hat mich freundlich behandelt, man wird ja immer beim internationalen Film großartig behandelt. Aber ich war natürlich der Nazi, ich habe den Rudolf Höss gespielt und die Atmosphäre war natürlich jetzt nicht die, die man sich wünscht. Da war man natürlich der Böse, nicht?
Aber die Telefonnummer?
Ja, das war so, wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben 2 Tage zusammen gedreht, eigentlich sollten es 3 werden. Wir waren aber dann so drinnen, haben die gesagt, das lassen wir gleich weiterlaufen, jetzt bleiben wir einfach einen Tag noch, machen wir gleich 13 Stunden. Das haben wir gemacht und das war natürlich eine sehr intensive, schöne Arbeit mit ihr. Und man hat schon geraunt, die kriegt einen Oscar für diese Arbeit und das war der letzte Tag. Und es war natürlich auch sehr intensiv. Ich musste sie anfassen, ich musste sie. Und dann haben die Amerikaner ein großes Fest gegeben. Nachts um 3 haben die gesagt, wir wollen jetzt Abschlussfeier machen. Da mussten alle kommen und mussten kochen. Das Hotel wurde geöffnet, die Dachterrasse wurde geöffnet. Das haben die einfach gesagt. Und dann haben sie es auch bezahlt. Das war denen egal. Und um 6 Uhr in der Früh hat dann die Meryl Streep, die hat ja irgendwie so abdampfen wollen, hat mich gefragt, ob ich mit ihr durch dieses aufwachende Zagreb gehe. Das habe ich natürlich gern gemacht. Und dann habe ich bei ihr noch in der Suite gewartet. Da sah ich dann ihren Vertrag liegen. Ich hatte so einen DIN A4, doppel DIN A4-Seite-Vertrag. Und sie hatte einen Vertrag, der war so dick wie ein Telefonbuch. Da merkte ich auch den Unterschied zwischen den einzelnen Schauspielern. Ja, und dann wollte sie mit mir eben durch dieses erwachende Zagreb gehen und wir haben uns dann mit Küsschen verabschiedet. Wir waren sehr erleichtert, dass die Szene gut gelaufen ist, dass das schön war und dass unsere Arbeit war gut. Ja, und dann hat sie gesagt, wenn du nach New York kommst, ruf mich an. Ja. Und dann hat sie mir eine Nummer gegeben, ja, aber das habe ich natürlich nie gemacht.
Ach.
Nein, weil ich weiß, ich kenne das ja.
Ja, gut. Wer weiß, wem Sie schon alles die Telefonnummer gegeben haben und froh waren, dass der nie angerufen hat.
So ist es.
Nazis, also als Nazi sind Sie geheimbesetzt worden. Also dieser
ja, als Deutscher. Als Deutscher. Ich meine, der Christoph Waltz ist auch als Nazi zur internationalen Ehren gekommen.
Und den Höss haben es gleich zweimal, diesen Auschwitz-Kommandanten haben es gleich zweimal spielen müssen.
Ja, müssen hätte ich es nicht, aber ich meine, man ist ja dann doch irgendwie auch wegen des Geldes und so und international und.
Und geraten da dann aber offensichtlich doch emotional so nahe hin?
Ja.
Das, was mit Ihnen macht.
Ja, natürlich. Das ist natürlich furchtbar, wenn man dann diese Figuren spielt und dieses Elend, das die Schauspieler dann spielen, wenn man da sozusagen der Taktgeber ist und sagt, ja, runter und die werden dann mit Schäferhunden weggetrieben.
Sind böse Rollen für einen Schauspieler nicht vielleicht eine größere Herausforderung sogar als eine nette?
Unterschiedlich. Wenn Sie einen Charme haben, wenn Sie ein bisschen Niveau haben, wenn Sie witzig sind, dann können Sie einen Gewinn haben. Aber wenn Sie meinetwegen jetzt einen Pädophilen spielen oder einen Kindermörder, da können Sie keinen Blumentopf gewinnen damit.
Also ja, ich überlege gerade, jetzt habe ich es mit dem Namen, mit Judy Foster.
Ach, das war spannend. Der war ja kein Böser. Das war nur, dem hat man es gesagt. Aber der hatte diese faszinierende Maske auf. Ja. Aber wenn Sie jetzt Peter Lorre zum Beispiel irgendwie, der hat ja mal in diesem Kindermörder gespielt, damit, glaube ich, können Sie keine Punkte machen.
Anthony Hopkins war das damals, genau. Sie haben ja dann auch konsequenterweise eine weitere Nazi-Rolle abgelehnt.
Ja, naja, gut, das war eigentlich nicht sehr schwierig, weil ich dieser Spielberg, das war klar, die Rollen, die man denn uns da angeboten hat.
Also dann kommt dann dieser Spielberg, ja, nur um das nochmal klar zu machen, und sagt, ah, der Film Schindlers Liste,
Ja, aber so naiv war ich nicht mehr, dass ich geglaubt habe, jetzt werden mich die Amis entdecken, wenn ich da irgendeine Frau vergewaltige oder irgend sowas mache.
Also Sie ärgern sich nicht im Nachhinein?
Überhaupt nicht, um Gottes
Willen. Und den Traum, dass die Amis Sie entdecken, hatten Sie den?
Nein.
Nein.
Ganz ehrlich nicht, weil ich weiß, dass die Amerikaner ganz große selber Schauspieler haben. Bei uns macht ja auch keiner Karriere, der so spricht, der so komisch spricht und dann sagt man, gut, wenn man einen Türke braucht, dann hole ich oder so. Das macht man doch.
Kleines nicht. Rollenspektrum, ja.
Das klar. Ist doch sehr eng. Ja, ja, ja. Und wenn ich als Deutscher mit diesem Akzent da komme, dann was soll man da machen?
Gut, aber trotzdem muss man erstmal absagen, ne? Spielberg und Schindlers Liste. Ja. Wie ist es überhaupt bei Ihnen? Auf wie viele Anfragen gibt es eine Zusage?
Ach, das ist wie mit dem Los. Ich meine, Sie kaufen 10 Lose und 2 sind mal ein Gewinn und manchmal sind mehr Gewinne drinnen. Das ist so mit den Drehbüchern auch. Da sagen Sie, oh, da wird ein Film gemacht, toll, den mache ich. Und dann kriegt man das Drehbuch und sagt, oh je, das lasse ich lieber, das ist ja nichts, die Rolle ist ja gar nichts. Manchmal müssen es halt, wenn Sie sagen, ja, jetzt habe ich aber schon 2 Monate nichts gedreht und habe 2 Kinder und ich möchte, ja, da muss man halt sagen, naja, gut.
Manchmal wollen es vielleicht auch, weil man sagt, spielen. Die Geschichte ist vielleicht nicht so toll, aber die Location ist
super. Ja, das gibt es. Es gibt ja diesen Satz, der ist nicht von mir, sondern von Harald Schmidt, der hat gesagt, manchmal schlägt Drehort Drehbuch.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Günther Maria Halmer. Deutschlandreise mit Buch.
Und zwar mit der Autobiografie Fliegen kann jeder.
Ja.
Immerhin 380 Seiten.
Ja.
Lernt man da was über sich selber, was oh, Neues, ja. Wenn man das aufschreibt?
Oh ja, das ist sehr wichtig. Sogar so wichtig, dass ich fast das Gefühl habe, dass man das als einen Ratschlag an alle Menschen geben sollte. Schreibt eure Biografie ganz alleine, nicht veröffentlichen, das ist nicht notwendig. Also ich finde das eine großartige Sache. Es ist nicht immer leicht.
Schmerzhaft
auch? Es ist schmerzhaft zum Teil, weil man auch seine Fehler erkennt und sagt, das war also wirklich nicht gut von mir oder charakterlich unsauber.
Aber gerade so, ich denke auch wirklich schmerzhaft, weil gerade so eine Auseinandersetzung wie mit Ihrem Vater eben, die sich ja auch über so lange Zeit hingezogen hat. Hat es da eigentlich jemals dann eine wirkliche Versöhnung oder so?
Nee, nicht wirklich, weil mein Vater hat dann geheiratet, nachdem meine Mutter gestorben war, nochmal und eine sehr katholische Frau. Und er hat sich dann mit der glänzend verstanden und ich war für ihn sowieso, glaube ich, ein Fremdkörper. Also ich glaube, er hat mit mir sein Leben lang, ist er mit mir nicht klargekommen, mit einem Wesen wie mit mir. Das war ihm sowas von fremd, das war wie von einem anderen Stern. Das hat mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Wenn ich nicht die gleiche Nase gehabt hätte wie er, hätte er fast vermuten können, dass ich nicht sein Sohn bin.
Zeigt denn die Tatsache, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, mal 380 Seiten schreibst du an in einem Nachmittag, dass Sie inzwischen weniger drehen?
Nee, ich drehe weniger, bin ja nun nicht mehr der Jüngste und erstens mal, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen wähle ich mir aus, ja, das kann ich mir jetzt leisten. Ich sage, nee, jetzt möchte ich nicht einfach so seichte Dinge machen oder um Geld zu verdienen. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Das ist das eine. Das zweite ist, die großen, schönen Rollen, die gibt es nicht mehr ganz so häufig in meinem Alter. Da ist man vielleicht der demente Großvater oder irgendein vertortelter Opa im Hintergrund.
Man könnte auch annehmen, dass die Rollen aber vielleicht interessanter werden, weil die Menschen doch einfach reifer sind, die sie spielen.
Zum Teil ja. Ich meine, ich habe ja auch sehr schöne Sachen gemacht. Mein Familienfest, wo ich den 70-jährigen Geburtstag eines großen Pianisten spiele. Oder jetzt gerade, wir lieben das Leben, da habe ich eben auch ein sehr schönes Buch mit der Wundermann von der Frau Sperl. Und der hat ein Buch geschrieben, wir lieben das Leben. Da ging es darum, dass meine Tochter, eine Lehrerin, die Hauptrolle, schwankt zwischen ihrem Vater, der inzwischen eben ins Seniorenheim soll, weil er eben schon so Herzanfälle hatte, und dann aber auch in einer Schule Lehrerin ist und diese Schwierigkeit zwischen einem störrischen alten Vater und so weiter war ganz schön.
Also jedenfalls werden Sie wahrscheinlich jetzt bei den Rollen, die Sie jetzt so kriegen, öfter mal sterben müssen, aber das machen Sie ganz gerne, glaube ich.
Sterben. Zum Glück, also sterben habe ich eigentlich in jüngeren Jahren, da hat man mich dann erschossen oder mit irgendeiner. Nein, sterben habe ich jetzt nicht müssen, zum Glück.
Wie war das aber, mit der Klapperschlange in Mexiko? Also,
ja, das war in Mexiko, in Mexiko, da spielte ich einen, das war ein eher charmanter Verbrecher. Und da haben mich dann meine Kumpels plötzlich festgehalten und jemand hat mir eine lebendige Klapperschlange an den Hals. Ich sollte also sterben durch den Biss einer Klapperschlange. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man dann eine echte Klapperschlange in den Hals gehalten bekommt, der man natürlich mit Tesafilm das Maul zugebunden hat. Aber
nur Tesa.
Aber die Zunge kommt raus trotzdem, weil die haben ja vorne so eine kleine Öffnung. Also züngeln tut sie allemal und sie war zornig, sie hat gerasselt. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man gehalten wird und die halten mir eine echte Klapperschlange an den Hals. Man denkt immer nur, hoffentlich klappt das mit diesem Tesafilm. Und dann bin ich dann gestürzt, dann habe ich mich ja vorher erkundigen müssen, wie man da stirbt, was bewirkt das Gift in einem Menschen. Und dann bin ich also erstarrt und dann mit offenen Augen irgendwo liegen geblieben. Und dann haben die aber weiter gefilmt und dann haben die Schlange, wie sie sich dann so langsam verkriecht. Und wenn man dann so liegt, so erstarrt mit offenen Augen, man darf sie nicht atmen, nicht bewegen. Und die Schlange, man merkt, sie kommt so an einem vorbei, schleicht über einen drüber, verschwindet dann. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
Kein schöner Filmtod. Aber interessant, aber dass Sie sagen, mehr gestorben sind Sie in jüngeren Jahren und zuletzt ja nicht. Sie brauchen jetzt ja auch ein bisschen Zeit für Ihre Lesereise.
Ja, viel, viel Zeit. Ich bin also, meine ganze ist durchlöchert. Ich lerne Deutschland wirklich von der Pike auf kennen. Ich bin jetzt in Oldenburg, in Sylt, in Zwickau, in Stuttgart, in Fischen, im Allgäu war ich, war im Herrsching. Also es ist, ich komme rum.
Und kommen wahrscheinlich viele Leute, die sagen, der Charlie kommt.
Nicht in Norddeutschland, in Bayern.
In Bayern. Na, also außerdem brauchen Sie vielleicht auch ein bisschen Zeit. Sie sind seit einiger Zeit schon sehr engagiert für das ambulante Kinderhospiz.
Oh ja, das ist München. Mir sehr wichtig, ja.
Es wird einem ja wahrscheinlich, wenn man Schauspieler ist wie Sie, werden einem tausend Sachen da angeboten, wo man sich engagieren kann. Warum gerade das?
Ja, ich bin natürlich in der Beziehung ein bisschen vorsichtig. Erstmal habe ich Angst, dass das als PR-Gag empfunden wird. Ja, also es gibt ja kaum einen Schauspieler, der nicht irgendwas Soziales tut. Das ist ja auch gut so. Aber ich habe Angst, dass das also dann meint, aha, jetzt wieder will man halt ein bisschen wieder in die Presse kommen. Also ich halte mich da zurück. Ich lese viel für dieses ambulante Kinderhospiz und ich weiß, ich war da oft schon dabei. Ich sehe, was da Eltern, in dem Fall, was sehr häufig Mütter leisten, wenn sie Kinder haben, wo man das Gefühl hat, ja, ist das Kind überhaupt, man sieht ja gar nicht mehr, wo die Körperteile sind, die sind ineinander in einem Knoten, wenn die mit einem Wagen kommen, der aussieht wie ein Cockpit eines Flugzeugs, wenn sie eine Maske aufhaben, Sauerstoffmaske. Also das ist schon, und solche Kinder müssen betreut werden, rund um die Uhr, gar nicht zu reden von der psychischen Belastung, wenn sie sterben.
Ja, klar.
Ja. Und das macht dieses ambulante Kinderhospiz, die betreuen auch die Eltern noch ein Jahr nach dem Tod. Und sie betreuen sie auch, wenn sie hören, dass der Arzt eine schreckliche Wahrheit ihnen sagen muss. Dann geht ein Psychologe mit und betreut die Eltern, wenn sie das hören, weil das ist ja doch ein grauenvoll erkannt, wenn man so etwas erfährt vom Arzt, dass ihr Kind nicht lange leben wird oder und so weiter. Das betreue ich gerne und freue mich, dass ich da helfen darf.
Ohne Ihrem Buch, Sie müssen mir jetzt sagen, ob Sie es wollen, weil Sie enden das Buch mit Ihrem Lebensmotto.
Ja.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich Sie bitte, das jetzt hier auch zu sagen, ob das für den Verkauf, ich meine, das ist die Pointe des Buches gewissermaßen. Ja, sollen wir es machen?
Es gibt ja eine vom Goethe, die ist ein bisschen länger.
Die von Goethe.
Die von Goethe wollen Sie hören. Also, gut verloren, etwas verloren, musst rasch dich besinnen und Neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren, musst Ruhm gewinnen. Da werden die Leute sich anders besinnen. Mut verloren, alles verloren. Da wäre es besser, nicht geboren.
Vielen Dank für den Besuch, Günther Maria Halmer. Dankeschön. Okay.